DW Menschen und Märkte.
Heute geht es um die unglaubliche Rallye an den Börsen, um die Trockenheit in Deutschland und die drohende Ölkatastrophe vor Mauritius. Mein Name ist Insa Wrede. Wenn es der Weltwirtschaft nicht gut geht, dann spiegelt sich das in der Regel am Finanzmarkt wider. Und der Wirtschaft geht es nicht gut. Weltweit türmen Regierungen riesige Schuldenberge auf, um ihre Unternehmen zu stützen. Weltweit steigt die Zahl der Arbeitslosen. Es ist immer noch nicht wirklich ein Impfstoff in Sicht und niemand weiß, ob nicht noch eine zweite Welle kommt. Und die Aktienmärkte? Die spielen verrückt. Viktor Goldker.
Die Börsen geben momentan ein ziemlich kurioses Bild ab. Corona? War da was? Der Weltaktienindex FTSE All World mit knapp 4000 Aktien aus aller Welt. Der steht jetzt bereits wieder da, wo er Anfang des Jahres stand. Dabei hat Corona die Wirtschaftsleistung vieler Länder um Jahre zurückgeworfen. Woher kommt dieser rauschhafte Aufstieg an der Börse? Die zentrale Rolle spielen die Notenbanken, denn sie stemmen sich mit unvorstellbaren Summen gegen die Krise. Zum Beispiel, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen kaufen. Diese Extranachfrage soll die Zinsen niedrig halten und Schulden machen billig. Nebeneffekt? Die bisherigen Eigentümer der Anleihen, Fonds zum Beispiel, die kriegen im Tausch für die Papiere Geld. Und damit das nicht herumliegt, investieren sie es eben an der Börse und treiben damit die Kurse. Doch ganz geheuer scheint den Anlegern die Sache nicht zu sein. Denn neben den Aktienbörsen gewinnt auch das Gold. Und das gilt nun mal als Krisenmetall. Eine Feinunze kostet mehr als 2000 Dollar.
Ein Beitrag von Viktor Goldker. Schaut man auf Karten, die zeigen, wie trocken Böden in Deutschland sind, dann dominieren die Farben Ocker bis Tiefrot. Blau- und Grüntöne, die genügend Feuchtigkeit im Boden anzeigen, gibt es kaum. Schon die letzten beiden Sommer waren außergewöhnlich trocken. Der Regen im Winter konnte das Wasserdefizit nicht wieder auffüllen. Die Folgen für Natur sind deutlich sichtbar, in den Wäldern und auch in der Landwirtschaft, die viel Wasser braucht. Wie dramatisch die Lage ist, erläutert der Agrarlandschaftsforscher Klaas Nendel. Herr Nendel, haben die Bauern zu wenig Wasser?
Also bis jetzt haben sie noch genügend Wasser zur Verfügung. Es ist ja quer über Deutschland das Wasser etwas ungleich verteilt. Sie wissen, wir haben im Westen etwas mehr Wasser zur Verfügung als im Osten. Und Wasser steht bis jetzt noch zur Verfügung. Aber wir beobachten auch, dass die Grundwasserspiegel langsam sinken. Insbesondere in den letzten Jahren können wir das wirklich messen. Und es haben noch nicht alle Landwirte angefangen, wirklich intensiv zu bewässern. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt mehrere Landwirte Geld in die Hand nehmen, in eine Bewässerungsanlage investieren und anfangen dann Wasser aus dem Grundwassersystem zu entnehmen, um zu bewässern, dann könnte es am Ende vielleicht doch irgendwann knapp werden.
In Israel begegnen einige Landwirte der Wasserknappheit erfolgreich mit Tröpfchenbewässerung. Wäre das nicht auch ein Modell für Deutschland?
Ja, das könnte man natürlich tun. Das Problem mit der Tröpfchenbewässerung ist allerdings, dass die Tröpfchenbewässerung sehr viel Material braucht. Und Sie müssen sich vorstellen, jeder Schlauch muss so verlicht werden im Feld, dass jede Pflanze an ihrem Fuß ein Tröpfchen Wasser abbekommt. Das kann man sich nur leisten, wenn man etwas auf dem Feld wachsen lässt, was auch nachher sehr viel Geld einbringt. Man kann das also mit Gemüse machen. Gemüse braucht eine etwas größere Standfläche, da muss man nicht so viel verlegen und das kann man sehr teuer verkaufen, da lohnt sich das. Aber wenn Sie sich ein Getreidefeld vorstellen, wie dicht da die Halme stehen, das lässt sich im besten Willen dort nicht realisieren.
In Deutschland ist es aber ja nicht das ganze Jahr trocken. Nur wenn es regnet, dann regnet es sehr viel und stark. Kann man nicht einfach das Wasser für Trockenperioden speichern?
Das ist genau der Ansatz, der verfolgt werden muss. Wir haben eigentlich ausreichend Niederschläge übers Jahr gesehen, weil es ist leider sehr schlecht verteilt. Die Winterniederschläge verpuffen quasi ungenutzt. Die Pflanze wächst in der Zeit nicht. Und es muss also daran gearbeitet werden, die Winterniederschläge möglichst in der Landschaft zu halten. Das eine kann man natürlich technisch lösen, indem man Reservoirs baut für die Bewässerung und dort das Wasser so lange speichert, bis es eben im Sommer gebraucht werden kann. Aber, und das können die Landwirte vielleicht auch etwas einfacher dann gestalten, sie können auch ihren Boden fit machen, indem er das Wasser also etwas besser speichern kann, als er es bis jetzt schon tut. Und das Zauberwort hier heißt Humus. Böden mit hohen Humusgehalten sind in der Lage, Wasser besser zu speichern. Und das Speichervermögen des Bodens hängt natürlich so ein bisschen von seiner Körnung ab, also ob es um einen sandigen Boden oder eher einen tonigen Boden sich handelt. Aber mit höheren Humusgehalten ist also das Einsickern des Regenwassers sehr viel besser und eben auch das Speichervermögen.
Eigentlich weiß ja jeder Gärtner, dass ein höherer Humusgehalt den Boden verbessert. Warum kümmern sich die Bauern nicht schon längst um ihre Böden?
Ja, das sagt sich so einfach daher. Und auf einer kleinen Gartenfläche hinterm Haus lässt sich das natürlich auch wunderbar machen. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mehrere Hektar, wenn nicht sogar hunderte von Hektar bewirtschaften, dann ist diese Investition in den Humus auch immer mit Arbeit und vor allen Dingen mit Geld verbunden. Das heißt, ich müsste vielleicht einmal eine Zwischenfrucht anbauen. Diese Zwischenfrucht arbeitet für den Humus, aber ich kann sie nicht verkaufen. Ich verdiene da kein Geld mit. Ich müsste eine organische Düngung, vielleicht etwas Kompost oder Stallmist einbringen. Stallmist, das haben die Landwirte, die gleichzeitig eine Tierproduktion haben. Die anderen, die aber nur Pflanzen produzieren, müssten sich das irgendwie einkaufen. Auch den Kompost kriegt man nicht kostenlos. Und das muss natürlich auch alles auf die Felder gebracht werden. Das heißt, ich muss nochmal mit dem Traktor rüberfahren. Das kostet mich wieder Diesel. Und der Landwirt, der muss ja immer rechnen. Das ist alles spitz auf Knopf. Und da verzichtet der eine oder andere Landwirt gerne darauf, in den Boden zu investieren. Vor allen Dingen dann, wenn es gar nicht seine eigene Fläche ist, sondern er sich die Fläche vielleicht nur gepachtet hat und in 5 Jahren wieder abgeben muss.
Bisher haben wir auf die Landwirtschaft geschaut. Wie trifft die Trockenheit denn die Städte?
Die Städte haben tatsächlich nicht das Problem, dass ihnen das Wasser fehlt. Zwar haben wir das auch schon erlebt, dass irgendwann mal die Trinkwasserreserven so knapp wurden, dass man zum Wassersparen aufgerufen worden ist. Aber das ist momentan nicht das eigentliche Problem, sondern es ist die Hitze. Wir haben sehr viele Flächen in der Stadt, die zur Verfügung stehen, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln und sie wieder abzugeben. Es wird sehr viel heißer in den Städten als im Umland. Und da haben wir natürlich in der Vergangenheit gesehen, gerade in Großstädten wie Berlin, dass also relativ rücksichtslos in der Stadt gebaut wird. Es werden Lücken geschlossen, die eigentlich vor Jahrzehnten vorgesehen waren, um Luft durch die Stadt streichen zu lassen. Da sind also quasi von den städtischen Architekten Luftkanäle vorgesehen worden, sodass die heiße Luft dann aus der Stadt herausgeblasen werden kann. Diese Kanäle werden zugebaut, das darf natürlich nicht sein. Und was man in der Stadt natürlich auch tun kann, ist, dass man mit viel Grün versucht, die Verdunstung hochzuhalten. Pflanzen, die verdunsten, nehmen Wärme mit quasi und haben einen Kühlungseffekt und den kann man in der Stadt nutzen. Genau wie eine, sagen wir mal, intelligente Bebauung, die also viel auf Beschattung setzt. Wir kennen sehr viele architektonische Beispiele, wo Beschattung gezielt eingesetzt wird, um so einen Kühlungseffekt in der Stadt zu erreichen.
Das war Klaas Nendel vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung mit Methoden, wie Bauern mit der Trockenheit umgehen können. Von Palmen gesäumte goldgelbe Strände, türkisblaues Wasser. Vor der afrikanischen Küste im Indischen Ozean liegt die kleine Insel Mauritius. Sie ist rundherum von einem Korallenriff umgeben und damit ein Traum für Schnorchler und Taucher. Das könnte nun ein Ende haben, denn vor 2 Wochen ist ein Frachtschiff hier auf ein Riff aufgelaufen, mit rund 4000 Tonnen Treibstoff im Bauch. Und die laufen seit Donnerstag aus. Mehr Informationen hat die Korrespondentin Jana Gent. Frau Gent, Sie sind in Südafrika. Was können Sie uns von der Lage auf Mauritius berichten?
Ja, ich bin in Johannesburg und komme wegen der Corona-Situation natürlich leider aus Südafrika nicht raus. Aber ich habe genug Kontakte auf Mauritius, mit denen ich auch regelmäßig telefoniere. Ich habe vorhin auch erst wieder mit Menschen geredet, die direkt am Strand sind. Und die sagen, A, dass es total stinkt. Der Geruch muss wirklich heftig sein. Und B, sagen sie auch, dass es einfach ganz übel klingt. Also man weiß ja, wie Meeresrauschen eigentlich klingt, wenn das Wasser so an den Strand gespült wird. Aber wenn ich das dann so selber höre, wenn die Menschen reden und was dann für Geräusche im Hintergrund sind, dann klingt das so wie eine zähflüssige Masse, die ans Ufer gespült wird. Also es muss wirklich eine ziemlich schwierige Situation sein. Und einige Menschen haben mir auch schon erzählt, dass da tote Fische rumliegen und dass ölverschmierte Krabben angespült wurden, schon seit gestern. Das ist jetzt, glaube ich, kein wirklich schöner Anblick mehr auf Mauritius.
Sie haben auch mit Umweltschützern auf Mauritius gesprochen. Was sagen denn die?
Ich habe mit dem Umweltaktivisten Sunil Tewakasing gesprochen und der sagt, dass jetzt wirklich die komplette Gesellschaft mitmacht, dass alle Menschen, egal ob private Leute oder Firmen oder Organisationen, sich daran beteiligen, jetzt was auf die Beine zu stellen und mitzuhelfen, dass das Öl draußen bleibt und dass man das so ein bisschen abschirmen kann und dann auch wirklich versuchen will, das Öl noch wieder abzuschöpfen, dass sie das von Fischerbooten aus machen. Also die sind auf der einen Seite positiv und sagen, jetzt packen wirklich alle Leute an und versuchen irgendwie noch die Sache zu retten, soweit das eben geht. Aber auf der anderen Seite gibt es Vorwürfe. Sunil Tewakasing hat mir gesagt, er findet es überhaupt nicht gut, dass die Regierung auf die Schiffseigner gehört hat, statt zu gucken, was ist das Beste für Mauritius.
Zwei Tanker sollen ja schon dabei helfen, das restliche Öl im Frachter abzupumpen. Was machen die anderen Helfer?
Es ist so, dass mit allen Mitteln versucht wird, Ölsperren herzustellen. Also die Leute, die haben Plastiksäcke und da packen sie dann Zuckerrohrblätter rein oder auch trockene, lange Grashalme. Das wird zusammengerollt und dann werden Wolldecken nochmal drumherum gehüllt und die werden zusammengenäht. Also so, dass man dann hunderte Meter lange Ölbarrierenschlangen quasi hat. Also das muss man sich so vorstellen, dass alle 2 Meter ein Mensch läuft, der dann diese Ölbarrieren in der Hand hat, damit diese ganzen langen Schlangen dann zum Strand getragen werden können, damit die dann auf Fischerbooten wieder zusammengefaltet werden können, um dann aufs Meer rauszufahren, damit man das dann ein wenig eingrenzen kann und das Öl nicht überall hingeht. Denn es gibt krassen Sturm auf Mauritius. Das heißt, das Öl wird vom Wind einfach überall weiter verteilt und die Menschen versuchen jetzt alles mit ihren Mitteln, dass sie das ein wenig eingrenzen können.
Auf so einen Unfall war man auf Mauritius nicht vorbereitet. Es fehlt an Expertise und Ausrüstung, um den Ölaustritt allein zu bewältigen. Inzwischen hat die Regierung aber einen Umweltnotstand ausgerufen und das Ausland um Hilfe gebeten. Trotzdem gibt es Kritik an der Regierung. Warum?
Ja, ich habe mit einigen Menschen schon gesprochen, die sagen, Moment mal, das ist in den vergangenen Jahren doch schon häufiger passiert, dass die Schiffe, die großen Frachter einfach viel zu nah an der Küste gefahren sind. Müsste es da nicht noch andere Vorschriften geben, die überhaupt nicht beachtet wurden? Und müsste das die Regierung nicht überprüfen? Was hat sie gemacht? Warum hat sie nicht von vornherein früher mal was getan? Denn das Schiff ist ja schon vor 2 Wochen auf Grund gelaufen. Und warum wurde da nicht sofort das Öl abgepumpt und der Diesel, der da noch an Bord ist? Warum musste erst ein Riss an der Schiffsseite auftreten und das Öl austreten, damit die Regierung dann um Hilfe ruft? Also es ist tatsächlich so, dass sich die Regierung doch schon Vorwürfe anhören muss, obwohl sie den Hilferuf jetzt abgesetzt hat, obwohl Frankreich jetzt auch hilft und aus La Réunion die ersten Experten schon da sind, obwohl auch die Schiffseigner aus Japan jetzt 6 Experten nach Mauritius geschickt haben, die da helfen sollen. Aber wie das gehen soll und ob das klappen kann, das ist noch eine große, große Frage. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass Mauritius von Tourismus und Fischerei lebt. Die brauchen dieses klare türkisblaue Meer, um zu überleben.
Das waren Informationen von Jana Gent zur drohenden Ölkatastrophe in Mauritius. Wir sind damit am Ende unserer Sendung. In der Technik war Jürgen Kuhn. Mein Name ist Insa Wrede. Vielen Dank fürs Zuhören und seien Sie morgen wieder dabei.
Das war ein Podcast der DW.